Hallo, liebe Wrestlinginfos.de Verrückten, zum dritten Mal in einer Woche zum Six-Sided Talk über TNA, wo die normale Wochenshow ist und die Preview muss natürlich auch eine Review zum besten Event der letzten Dekade mindestens geschehen zu Slammiversary 2024 und bei mir, beim Thorsten, ist natürlich auch wieder Daniel. Hallo.
Hallo Thorsten, hallo liebe Zuhörer. Am Tag 1 der neuen Zeitrechnung für TNA nach Slammiversary. Vieles passiert in der letzten Nacht, vieles Gutes ist passiert in der letzten Nacht. Ja, ich bin mehr als bereit, noch einmal darüber zu sprechen.
Ja, dann würde ich sagen, legen wir doch los, weil große News haben wir nicht. Die haben wir ja vor 2 Tagen erst in der Preview abgehandelt. Nee? Ja, würde ich sagen, fangen wir gleich an und steigen ein mit der Countdown-Show. Das ist ja immer die Pre-Show. In diesem Fall jetzt wieder aus besonderem Anlass, weil es einer der Big Four ist, eine Stunde lang, 3 Matches normalerweise.
Mhm.
Na? Ja, und in der ersten Einstellung, als die Kamera in die Arena fuhr, habe ich gleich gedacht, geil, was für eine Crowd. Es waren tatsächlich ausverkauft und es waren an die, ich glaube nicht ganz 4000 Fans, aber das ist für TNA-Verhältnisse ja irre. Also was haben sie am Kommentar gesagt? Die größte Crowd seit über 10 Jahren.
Ja, das kommt aus circa hin. Bei 14, bevor es dann so richtig den Niedergang geweiht war fürs Erste. Und ja, es war außergewöhnlich, auch mal wieder ein TNA-Event zu sehen mit so einer schönen großen Crowd. Ich meine, seitdem wir das hier machen zusammen, haben wir immer gesagt, wie schön wäre es, endlich mal wieder eine größere Crowd zu haben. Und gestern Abend war es dann soweit, der Rahmen angemessen. Ja, und wo es reingegangen ist und wo die Pre-Show startete, da war natürlich auch wieder das, was irgendwie gefühlt immer ist, wenn TNA live ist, dass es erstmal Tonprobleme gibt.
Ja, aber das ist, als ob sie immer den Soundcheck am Anfang der Countdown-Show machen.
Ja,
das ist jedes Mal, ne?
Das hörte sich auch wirklich so an. So, da musste noch irgendwas geregelt werden, weil das eine übersteuerte. Und zum Glück ist das ja nachher im Laufe der Show in den Griff gekommen. Aber ich habe gedacht, ach hier, der Klassiker ist auch wieder da. Aber im Grunde nur ein kleiner Makel einer eigentlich sehr guten Show, die kommen wird. Und ja, schön zu sehen, dass auch einfach mal wieder mehr als 1000 Leute oder bis 1000 Leute maximal in der Halle für ein TNA-Event waren, doch war auf jeden Fall echt, echt cool.
Da könnte man sich dran gewöhnen, aber muss man ja dann jetzt schauen, wie es dann in der Zukunft weitergeht. Wie du ja schon in der Preview gesagt hattest, das hing wohl auch viel mit PCO und seiner Promotion-Arbeit zusammen, die er da im Vorwege geleistet hat. Ja, dann gehen wir mal in die Pre-Show rein. Wir begannen mit dem Four-Way der Damen. Tasha Steelz gegen Fabi Apache, gegen Giselle Shaw und Xia Brookside. Beim Entrance wird dann Giselle nun als Quintessential Knockout, nicht mal als Quintessential Diva angekündigt und ist jetzt auch wohl hundertprozentig Babyface, klatscht mit den Fans ab und alles. Also sie hat jetzt ihren Wandel abgeschlossen.
Ja, kann man so sagen, genau.
Genau, es sind dann auch gleich laute TNA-TNA-Chants zu hören. Also du hast das ja im Vorgespräch schon bemerkt, dass die Crowd hier und da mal ein bisschen lame war. Aber hier waren sie noch voller Energie.
Ja.
Na, auch vor Beginn des ersten Matches. Ja, zunächst arbeiten Giselle und Xia Brookside zusammen gegen Fabi Apache. Tasha bricht das dann auf und hiernach ist es dann üblicher Four-Way, everyone for himself. Die Kommentatoren gehen während des Matches die Card für die Hauptshow durch. Ist halt Pre-Show, dann passiert das mal. Und wir erfahren, dass das Match zwischen AJ Francis und PCO zu einem Montreal Street Fight umgewandelt wurde. Also es geht weiterhin um die beiden Titel, aber eben in einem Street Fight. Ja, im Ring passiert jetzt nichts Gravierendes. Das Ende ist ein bisschen überraschend. Das Match endet so, als Giselle Xia mit einem ordentlichen Frontkick auf die Bretter schickt, das Cover ansetzen will, wird sie von Tasha aber rausgeworfen und das Borica Badass staubt ab und gewinnt das Match.
Ja, genau. Ich hatte jetzt eigentlich damit gerechnet, so für den Matchverlauf, dass Gigi Shaw das gewinnt, weil sie war ja doch sehr dominant. Klar, Saya Brooks halt, die hat dann immer so ein bisschen ihren körperlichen Vorteil genutzt. War ja auch am Anfang zu sehen. Da wollten sie sich an ihr abarbeiten, aber sie ist dann ja wie der Fels in der Brandung da stehen geblieben. Ja, aber war jetzt nichts. Wie wir schon in der Preview gesagt haben, es wird wahrscheinlich auch nichts daraus entstehen, da gehe ich auch von aus. Es war jetzt unterhaltsam für das, was es war, für die bisschen mehr als 6 Minuten, aber mehr dann noch nicht.
Ja, danach geht es dann Backstage. Gia Miller hat First Class zu Gast.
Oh Gott.
Und da habe ich einen kleinen ablauftechnischen Einwand. Das hätte man umgekehrt vielleicht ein bisschen besser hinbekommen. Naja, jedenfalls sind also First Class, also AJ Francis und Rich Swann dabei. AJ stellt noch zwei Homies vor, die er mitgebracht hat. Ja, der eine auch ziemlich mächtig. Na, und er erklärt, ja, er hat da kein Problem mit dieser Regeländerung zum Street Fight. Er kommt ja von der Straße und alle seine Helden hätten ja schon Mugshots, also diese berühmten Polizeiablichtungen vom FBI. Und er hat sich dann auch gleich aus diesen Bildern ein T-Shirt machen lassen und hat das auch noch an. Na?
Dazu möchte ich sagen, weil ich meine Bemerkung gerade oh Gott war, weil ich fand diese Promo wirklich sehr, sehr schlimm, weil also die hat so gar keine Reaktion gezogen vom Publikum und du hast gemerkt, wie er einfach mit dieser Promo geschafft hat, das Publikum einzuschläfern für den Rest der Pre-Show gefühlt. Auch seine Homies da, die haben überhaupt keine, also nicht die Reaktion gezogen, wie er die verkauft hat. Ja, der eine ist auch wohl Wrestler und die haben auch, ja, also 0,0 Reaktion gezogen. Deswegen
Wahrscheinlich, weil sie keiner kannte, so wie ich.
richtig,
Also ich kannte sie nicht, ne?
ja, ich auch nicht. Und trotzdem weiß ich nicht, hätte man jetzt nicht, das hätte man sich sparen können, weil das fand ich so mit das Schlechteste an der ganzen Show.
Naja, es ist aber leider noch nicht vorbei. Na? Also er stellt die beiden dann auch irgendwie namentlich vor und meint, ja, Rich, der hat ja heute Abend noch was zu tun, da muss er gegen Kushida antreten. Da habe ich gedacht, Moment, gegen Kushida? Was ist denn da los? Der soll doch gegen Jonathan Gresham kämpfen. Naja, Sami Callihan taucht dann plötzlich auf, legt sich mit den beiden Homies von AJ an. Ne, AJ checkt dann die Möglichkeit aus, dass Sammy ja vielleicht mal Mitglied bei First Class werden könnte. Doch der guckt nur komisch und geht weg. Und dann erklärt AJ noch, ja, ich gewinne heute gegen meinen Herausforderer und werde den vor dessen Homecrowd besiegen. Damit war das eigentlich vorbei. Und das, was mir jetzt am ehesten missfallen hat, war eben diese Bemerkung, dass Rich gegen Kushida antritt. Weil nämlich nach diesem Segment haben dann die Kommentatoren mitgeteilt, ah ja, im Übrigen, Jonathan Gresham hat wegen dieser weltweiten Flugprobleme das nicht zum Event geschafft und ist aber der einzige TNAler, der nicht rechtzeitig da war, wobei ich mich dann frage, ist er nicht mit seiner Frau zusammengeflogen? Die hat es ja auf die Card geschafft und ist auch da, wie wir später noch sehen werden. Das hätten sie vielleicht vor dem Interview droppen sollen. Na, weil dann hätte die Aussage von AJ auch ein bisschen logischer geklungen. Da hätte man gesagt, ah, alles klar, na, also deshalb, ja, wegen dem Flugproblem. Und dann hat Santino gleich gesagt, hier, Rich, komm mal ran, du musst heute Abend wrestlen.
Ja gut, das war wahrscheinlich jetzt das Problem, dass das Interview vorher aufgezeichnet wurde und das andere live und da war die Abstimmung noch nicht so gut.
Naja, aber ich meine, man weiß ja eigentlich, was man dann,
Eigentlich schon sollte
welche
man.
Interviews man einspielen will und was da drin gesagt wird, ne?
Aber wird den Kommentatoren auch immer alles erzählen, das ist die andere Sache, ne? Das ist.
Da hast du recht. Naja, jedenfalls ist dann Rich Swann gegen Kushida jetzt gleich das Match und Kushida, da hat man gemerkt, da hat er ein besonderes Ring-Outfit und eine besondere neue Entrance. Das war höchstwahrscheinlich alles noch auf Jonathan Gresham abgestimmt. Na, er kam nämlich als kleiner Hakushi-Wannabe rein. Also wer den kennt, der japanische Wrestler Jinsei
Habe ich den
Shinzaki.
richtigen im Dings gehabt? Ich hatte nämlich das Bild von Bret Hart vor Augen.
Genau. Ne? Also war Mitte der 90er in der WWF damals kurzzeitig mal ein Gegner von Bret Hart, wie du sagst. Und der hatte allerdings über den ganzen Oberkörper und nicht nur so wie Kushida auf der Vorderseite so Kanji, also Schriftzeichen japanische, so von oben nach unten. Und so hatte sich Kushida jetzt halt auch zurecht gemacht. Und das hätte vielleicht gegen Jonathan auch ein bisschen besser und logischer gepasst. Naja, nun gut, er hat es so durchgezogen. Das Fernbleiben von Jonathan Gershwin wird dann, ja, wie gesagt, mit dem weltweiten Flugproblem, man hat das ja gehört, sollen ja bis zu, ich glaube, 1400 Flüge weltweit ausgefallen sein, weil da irgendwo ein Update nicht geklappt hat, erklärt worden sein. Naja, das Match war jetzt nicht sehr lange, aber ziemlich ausgeglichen. Ja, kaum ist Rich Swann im Hoverboard-Lock, klopft er schon ab. Also Kushida gewinnt das Match. War jetzt auch nichts Besonderes.
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen begeistert. Ja, also, wenn Kushida den weiter durchzieht, so auf diese Art und Weise, fände ich Kushida wirklich echt interessant für mehr. Also, fand ich diese ernsthafte Seite von ihm, fand ich echt gut.
Ja.
Hat mir gefallen. Nicht das, was er sonst macht. Also, den fand ich schon, seinen Charakter kann er ruhig so in die Richtung entwickeln. Das finde ich ganz cool.
Also es ist natürlich jetzt die Frage, ob das jetzt nur einmalig war oder ob man ihm vielleicht dann auch tatsächlich einen Gimmickwechsel mal angedeihen lässt, wie oft er überhaupt dann zukünftig bei TNA zu sehen ist, weil brauchst du ihm da auch kein neues Gimmick geben, wenn er jetzt nur alle Nase lang da ist, ne?
Ja, das stimmt.
Naja, wir werden es sehen in der Zukunft. Er hat uns zumindest vom Auftreten und vom Habitus gefallen. Ne? Und ja, für die paar Minuten haben er und Rich Swann da schon was Ordentliches auf die Beine gestellt. War wahrscheinlich auch recht kurzfristig, dass sie sich da was zusammen überlegen mussten. Ne?
Ja, richtig. Nein, es war auch vollkommen okay. Ja.
So, als nächstes sehen wir dann eine Zusammenfassung der Fehde zwischen Jordan Grace und Ash by Elegance. Es ist halt die Pre-Show. Dann kommt Mia Jilla, so wird sie vom Personal Concierge genannt. Mia Jilla, wir erinnern uns an gute alte Zeiten mit dem Iron Sheik, der immer Herrn Okerlund und immer Gene Mean genannt hat.
Nee, richtig.
Ne? Naja. Und sie hat eben den Concierge und Ash zu Gast. Und wie üblich, der Concierge schnappt sich das Mikro, denn wir wissen ja, Gia ist es nicht würdig, mit Ash zu sprechen. Und die haucht auch nur ein Eleganz wird immer gewinnen ins Mikro und schon sind die beiden wieder entschwoben.
Ja.
Ja, und dann sehen wir noch einen Trailer zu einem Film, der das Damen-Champion-Match sponsert. Naja.
Eleganz wird immer gewinnen. Genauso wie das System immer funktioniert, denke ich.
Ja, das werden wir sehen, ob das klappt. Na, so, also, apropos System. Als nächstes steht dann der geplante Main Event der Pre-Show an. Eigentlich irgendwie traditionell schon, dass die Damen-Knockouts oder die Knockouts-Tag-Team-Titel im Main Event der Pre-Show stehen, ne?
Also das ist richtig, ja.
Ja.
Das ist schon eine kleine Tradition geworden. Und als die beiden, also die Champions reinkommen, ist ja auch nochmal extra erwähnt geworden oder wird ja nochmal extra erwähnt, dass Masha kein Teil von The System ist. The Hired Gun wird sie ja bezeichnet.
Ja, eben. Also es ist ja auch konsequent, die beiden treten ja getrennt auf. Sie haben zwar jetzt einen Teamnamen, aber sie treten getrennt auf. Masha zu ihrer Musik, Alicia zur System-Musik. Also das ziehen sie ja konsequent durch. Und ansonsten, außer bei den Matches, hält sich Masha ja von System auch fern.
Ja.
Also das ist zumindest konsequent durchgezogen. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob sie beim System überhaupt gut aufgehoben wäre. Wir werden später am Abend noch sehen, wenn wir erstmal gucken, wie weit das mit dem System überhaupt zukünftig noch geht. Ne? Als kleiner Spoiler mal. So, also Malisha, wie sie jetzt auch offiziell von den Kommentatoren genannt werden. Und wenn die Kommentatoren was sagen, nehme ich das auch als Fakt hin. Da werden wir später noch zu einer anderen Sache kommen. Treten dann gegen Spitfire. Und Spitfire hatten nämlich noch dieses Contractual Rematch offen, also hier das vertraglich garantierte Rückmatch, wie man das dann auf Deutsch sagt. Und das haben sie jetzt hier eingelöst. Die Kommentatoren erklären dann, dass die Main Show mit Matt Hardy gegen JDC eröffnet wird und Tom Hennepin bezeichnet JDC nämlich in dem Moment jetzt als Loose Cannon vom System. Also zähle ich jetzt JDC offiziell auch zum System.
Ja.
Ja. Ja, das Match beginnt dann mit Dani Luna und die von Malisha, also von beiden zusammen separiert wird, schafft aber dann Hot Tag zu Jody Threat und da wacht die Crowd dann ein bisschen auf, weil Jody ist Kanadierin, die dann eben von ihrer heimischen Kulisse so richtig loslegt. Spitfire ehren dann die Hart Foundation, indem sie deren Finisher die Heart Attack zeigen, führt aber nicht zur Entscheidung. Auf der Gegenseite kann dann Jody ein Cover Alishas nach dem Snowplow von Masha brechen, also kommt aus dem Three Count raus rechtzeitig. Masha holt dann Titelgürtel, beide Titelgürtel und die Championessen wollen mit diesen dann die Entscheidung herbeiführen. Den Schlag mit dem ersten Gürtel kann Jody noch ausweichen, wird dann aber in den zweiten geworfen, der so in der Ringecke aufgehangen ist. Hiernach setzt es dann ein Bulldog von der Ringecke. Jody sitzt dabei, glaube ich, bei Masha auf den Schultern. Und damit ist dann auch die Titelverteidigung perfekt. Also Malisha bleiben weiter Knockouts Tag Team Champions. Und in diesem Moment sah der Abend noch super für das System aus.
Absolut, absolut. Ja, wir hatten ja erwartet, dass sie den Titel verlieren, aber da haben wir uns wohl vertan. Aber naja, ich kann es verkraften.
Ja, wer weiß, wie lange die jetzt dann den Titel noch halten.
Ja.
Na, weil ja jetzt Trouble im System herrscht.
Ja, passt
Ne,
ja.
aber wir wollen nicht vorgreifen, da kommen wir ja nachher noch zu.
Passt ja zu den allgemeinen IT-Problemen.
Ja, genau. So, dann Zusammenfassung der Fehde zwischen Mustafa Ali und Mike Bailey. Ankunft der beiden Kontrahenten werden gezeigt, also ganz normale Pre-Show zu dies und das. So, und dann hat man eigentlich gedacht, so, jetzt ist die Pre-Show vorbei. Jetzt könnte es in die Hauptshow gehen. Aber dann kommt noch Santino Marella auf die Stage. Er wird von der Crowd abgefeiert. Er spricht auf Französisch mit englischen Einwürfen. Ja, er feiert Montreal ab, also den Ort, wo dieser Event stattfindet. Die Stadt, in der er seit 25 Jahren lebt. Ja, auch interessant, weiß vielleicht nicht jeder. Und er dankt den Fans halt für die größte Show der letzten 10 Jahre. Alles ordentlich. Na, so, dann erklärt er aber, dass er noch ein weiteres Match festgesetzt habe. Und zwar Eric Young, eben auch Kanadier, sei einer der Kontrahenten. Und dieser kommt dann direkt in Ringgear herein und wird von seinen Landsleuten hart abgefeiert. Und er trägt eine Dr. Doom-Maske. Also keine, wie früher, keine normale Eishockey Torhüter-Schutzmaske oder so, hier Jason Voorhees Gedächtnismaske, sondern eine Original Dr. Doom-Maske. Ja, die Fans sind auch und die Kommentatoren fragen sich natürlich, wer der Gegner ist. Die ganze Arena ruft Ole, Ole, Ole. Ne? Und hast in dem Moment gedacht, was kriege ich jetzt für einen Ausraster, wenn jetzt Sami Zayn reinkommt?
Das war tatsächlich genau mein Gedanke.
Ja.
Ich hatte wirklich gedacht, das wäre auch jetzt hier. Klar, okay, nicht in der Pre-Show, aber vielleicht noch im Laufe des Abends.
Und dann hätten wir uns spontan noch zu einem Intercontinental Championship Match gemacht.
Genau.
Nein, es war nicht Sami Zayn, aber jemand, den wir auch in der Pre-Show an, nee, in der Preview haben wir es nicht angesprochen, sondern in unserem Roundup zu Wochenbeginn. Der gute Hammerstone hat seine Rückkehr gefeiert. Ja, und wir erfahren jetzt eben, dass er wohl eine Verletzung auskuriert hat und deshalb so lange nicht zu sehen war. Ja, die Ole-Ole-Chants gehen weiter. Also das scheint wohl irgendwie so ein allgemeinkanadisches Ding zu sein. Hammerstone zeigt direkt, dass er noch der Alte ist. Doch Eric ist nicht umsonst ein World-Class-Maniac und kann dagegenhalten. Am Ende gewinnt dann Eric durch den gefährlichsten Move im Wrestling, einen Einroller, das Match. Nach dem Match hält er dann noch eine Promo auf Slammiversary und was die Show so geil ist und dass dies ein besonderer Abend wird. Ja, und Hammerstone, der guckt erst ein bisschen böse nach der Niederlage, aber trollt sich dann, ohne noch irgendwas zu machen.
Wobei ich fand, dass Hammerstone ein bisschen zu viel trainiert hat, weil er war irgendwie ein bisschen
Zu
sehr viel,
jacked?
ja, und deswegen auch echt unbeweglicher als vorher. Da immer noch so eine Power-Moves, aber der war, früher fand ich den, bevor seiner Verletzung fand ich den beweglicher. Der war ja auch jetzt teilweise sehr langsam und auch so in Drehungen sehr unbeweglich. Deswegen, ich hoffe, das spielt sich noch wieder ein bisschen ein bei ihm.
Ja, denke ich doch. Ne? Wenn er jetzt wieder mehr im Ring auftaucht, dann denke ich mal, wird sich das wieder
Kann auch,
einspielen.
kann natürlich auch der gute klassische Ringrost gewesen sein. Ja, er ist ein bisschen raus.
Genau, ja. Ja, dann fängt die Hauptshow an. Die Hauptshow beginnt mit der kanadischen Hymne, die von Annie Saint-Ange, will ich das aussprechen, auf Französisch und auf Englisch a cappella intoniert wird, also ohne Musik. Ja, dann kommt der übliche Opener der Show und das erste Match. Na, hast du irgendwas so zur Sangesleitung von Mademoiselle Saint-Ange zu sagen?
Ja, ich war ein bisschen enttäuscht, dass Celine Dion nicht da ist, aber.
Naja, der geht's ja wohl nicht so gut.
Ah, okay.
Naja.
Ja, ne, sonst, ich kenne sonst auch nicht so viele kanadische Sänger, deswegen fühle mir jetzt nur
Ach,
die ein.
cool. Ist nicht hier, oh, wie hieß sie noch? Fällt mir jetzt der Name nicht ein. Aber es gibt ja, hier Avril Lavigne zum Beispiel, hättest du
Bryan
nehmen.
Adams hätte ja auch kommen können.
Ja, oder Avril Lavigne.
Ah.
Naja,
Okay.
es
Ach,
gibt eine.
die ist auch Kanadierin?
Ich glaube ja, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber von der hat man ja schon vieles, schon lange nichts mehr gehört.
Alanis Morissette wäre auch möglich.
Ach nee, genau die meine ich.
Ja,
Entschuldigung,
aber
Alanis
doch.
Morissette.
Ja, Avril Lavigne ist aber trotzdem auch Kanadier, ja.
Ja, siehst du, also es gibt so einige Optionen. Ne? Gut.
Interessant. Carly Rae Jepsen. Paul Anka.
Okay, gut,
Pamela
komme.
Anderson, die ist auch Kanadierin.
Ja, das wusste ich sogar.
Junge, Junge. Okay,
So,
wieder
nun,
was
also
gelernt.
zurück zur Card. Wollen wir das unwichtigste Match der Card gleich abhandeln? Das war nämlich der Opener. Broken Matt Hardy gegen JDC. Hat zum Glück auch nicht allzu lange gedauert. Ne, JDC macht sich keine Freunde, weil er mit der US-Flagge in die Arena kommt. Und das kommt ja in Kanada bekanntlich nicht so gut. Werden wir ja später nochmal sehen. Er wird dann wird auch noch bevor das Match angeläutet wird, von Matt attackiert und um den Ring geprügelt. Matt gewinnt dann das recht kurze Match mit dem Twist of Fate vom zweiten Seil. Nachdem das Match dann entschieden ist, setzt es noch zwei weitere Twist of Fates für JDC, weil der ja Jeff und Matts Frau Rebel so hart attackiert hat und auf die Ersatzbank geschickt hat.
Also, da ich ja mit gar keiner Erwartung in dieses Match gegangen bin, also mit minus 10 oder so, muss ich sagen, war ich doch hinterher positiv überrascht, doch, ja, positiv gestimmt, weil das Match, so wie es aufgebaut war, war es in Ordnung. Kurz und knapp. Und ich hatte nämlich so ein bisschen Sorge, dass das irgendwie sau lange geht. Aber zum Glück war es einfach nur kurz. Er hat einfach gebrawlt. So, und das war vollkommen in Ordnung, so wie es war.
Genau,
Besser
und
als erwartet.
naja, sagen wir mal, es hat nicht so weh getan,
Ja,
wie
oder
man es befürchten konnte, weil es halt schnell vorbei war. So, und es war die erste Niederlage des Systems.
die erste Niederlage des Systems.
Ja, aber wohlweislich das unwichtigste Mitglied.
Hast
Aber,
ja, aber.
ja, weiter.
Also
Nee.
hast du eigentlich auf deinem Zettel stehen, einen Punkt zu den beiden französischen Kommentatoren, weil mir ist da was aufgefallen.
Ja, ich hatte, das habe ich jetzt nicht erwähnt, also da der Event ja halt im französischen Teil von Kanada stattfand, hat man natürlich wieder zwei französischsprachige Kommentatoren am Ring sitzen gehabt, die wurden dann auch fortgestellt. Was ist dir denn da aufgefallen?
Also zum einen, der eine sieht aus wie Woody Harrelson. Der mit dieser komischen, extravaganten Jacke an.
Ich habe mir die gar nicht genau
Yeah.
gemerkt.
Und dann wollte ja, dann wollten die gerade die Karte durchgehen. Und dann hat das Produktionsteam aber wieder zu unseren amerikanischen, also zu den amerikanischen Kollegen zurückgeschaltet und die wurden dann erstmal dafür ausgebuht. Weil ich glaube, sie.
Ja, weil das in der Halle auch
Ja, genau.
rumpelt. Ja,
Das
ist
ist so,
so.
das ist so ein bisschen untergegangen, weil ich hatte ja genau gerade in diesem Moment, ich weiß nicht, da hatte ich gerade irgendwie so einen Fokus drauf und dann auf einmal wirklich so abrupt, also die sind auch wirklich angefangen.
Ja, das
Ja,
habe
und
ich
dann auf einmal wirklich
mitbekommen.
weg. So, und dann kam erstmal laute Buhrufe. Ja. Also
Ja.
ich hätte das gerne von Woody Harrelson mir angehört.
Das kannst du theoretisch auf Thriller TV gibt es ein Event auch mit französischer
Ja,
Tonspur.
dann muss ich mal
Kannst
gucken.
du dir Woody anhören? Oder wie auch immer richtig heißt. Na, gibt es glaube ich auch spanischen Kommentar, nur keinen deutschen mehr. Gut.
Also ja, nee, das stimmt. Vielleicht können wir uns ja mal bewerben.
Nee, ich glaube nicht. Ich will mir die Nächte nicht um die Ohren hauen. Dafür bist du jung genug, ich nicht mehr.
Dann muss ich mich da bewerben.
So, nun sehen wir Backstage eine Promo von The System. Und eben nicht nur JDC war amerikanisch unterwegs, auch The System, also der Rest der Gruppe. Und die tragen auch wirklich Red, White and Blue in der Ringier von oben bis unten. Und wir werden nachher beim Main Event noch sehen, wie selten dämlich Moose mit Hut aussieht. Na? Naja, jedenfalls, man werde hier die amerikanischen Farben und das System vertreten. Ja, Neues erfahren wir nicht. Niemand wird heute den Titel verlieren und am Ende werden alle dem System vertrauen.
Genau, so was die halt seit 6 Monaten reden.
Genau. Ja, jetzt kam nämlich die Vorstellung der französischsprachigen Kommentatoren, das, was du eben schon angefügt hattest. Das habe ich jetzt nämlich hier stehen. Ja, und dann sind wir beim zweiten Match des Abends oder der Hauptshow und dem ersten wahren Highlight des Abends, nämlich der TNA World Tag Team Championship, The System, also Eddie und Brian gegen ABC und Alicia. Auch wieder mit am Ring, schon zurechtgemacht, wo sie doch gefühlt irgendwie eine Viertelstunde vorher erst gewrestelt hat. Ist sie schnell nach hinten, hat noch ein bisschen Puder aufgetragen und sah wieder wie aus dem Ei gepellt aus.
Ja, das war echt. Hat sie sich beeilt, muss man sagen.
Ja, genau. Ja, ABC kommt zu ihrem neuen Theme in die Arena. Also, wenn man das als Indiz nimmt, ist ein Split der beiden in weitere Ferne als vorher schon prognostiziert gerückt. Und dieser Theme wurde nämlich von Chris Bay selbst mit einem seiner Musikhomies zusammen aufgenommen. Also, wir hören da tatsächlich Chris Bay beim Entrance auch singen.
Ja, war ich jetzt nicht, fand ich jetzt nicht so gelungen, das Ding, aber.
Dazu habe ich auch nichts gesagt, aber das war der Fakt, der da gedroppt wurde.
Ich meine nur, ich wollte das auch nur sagen.
Ja, ABC ja, ehren jetzt auch eines der berühmtesten kanadischen Tag-Teams, obwohl eine Hälfte davon aus den USA kam, aber zumindest mit einer Kanadierin verheiratet war, nämlich die Hart Foundation. Sie tragen nämlich Black and Pink. Oder ja, Black, White and Pink. Na, also das auf jeden Fall. Ja, mit tätiger Mithilfe von Alicia kann Chris kurze Zeit separiert werden. Also sie greift ihm irgendwie in die Beine und er ist davon abgelenkt, aber schnell sind ABC wieder am Drücker. Es geht immer wieder hin und her. Keine der beiden Seiten kann dann so sich so dauerhaft entscheidend durchsetzen. Die Champs kommen dann doch besser ins Match und separieren dann Ace Austin. Der Hot Tag gelingt und Chris räumt dann mit den Champs auf. Alicia lenkt ihn ab und Chris rennt in eine Falle der Champs. Also man sieht Eddie und Brian, also das System in gewissen Grenzen funktioniert das auf jeden Fall. Ja, Ace ist aber wieder da und hilft seinem Partner aus der Klemme. Ein heftiger Frog Splash von Chris von der Ringecke. Also das war echt ein Eddie Guerrero würdig. Geht aber nur zum Nearfall. Auch The System heimst einen ersten Nearfall ein. Dann gibt es als Ehrung der Good Brothers, die ja zuletzt bei NXT unterwegs waren, den Magic Killer von ABC. Bringt aber auch nicht die Entscheidung. Die kommt dann, als Alicia in den Ring kommt. sich schützend vor Brian Myers stellt, der gerade den Art of Finesse abbekommen soll. Eddie schubst Brian Myers aus dem, oder Brian Myers, ja, schubst den aus dem Weg und Herr Lischer bekommt den Art of Finesse ab. Aber irgendwie scheint, Chris ein bisschen zu kurz gesprungen zu sein. Hätte wohl ganz gut Brian Myers getroffen, der da in dem Moment vor Alicia stand. Sah ein bisschen kurz gesprungen aus, aber Alicia fällt wie ein gefällter Baumstamm um und rührt sich auch nicht mehr. Dann zeigt Chris ein Double Art of Finesse gegen beide Gegner und dann gibt es nochmal die klassische ABC-Finisher-Kombination aus Art of Finesse und dann dem Fold. Und wir haben neue Tag Team Champions. ABC nehmen The System die Tag Team Titel ab.
Ja, es war auf jeden Fall das erste Ausrufezeichen des Abends. Von der Matchqualität her, ich fand es richtig stark, das Match. Und sehr unterhaltsam, die Crowd auch. Also die Crowd ist ja in dem Match erstmal wieder so richtig zum Leben erwacht. Also ABC hat das richtig gut gemacht. Was mir besonders aufgefallen ist in dem Match, ABC hatte teilweise ein richtig gutes Timing so zusammen. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ja, ich fand es wirklich gut. Habe mich auch echt gefreut, als ABC den Three Count durchgezogen hat. Und freue mich, dass wir neue Tag Team Champions haben und besonders, dass es ABC ist, weil ich mag ABC wirklich gerne. Und ja, absolut, wirklich richtig super Match. Alicia, die gehen mir wirklich teilweise richtig auf den Sack in der Zwischen, so im Match. Boah, die mich genervt. Ich meine, damit hat sie ihren Job ja gut gemacht.
Ja.
Aber nein, ich habe mich wirklich gefreut und schön, dass ABC gewinnen konnte. Und vor allem war ich überrascht, als dann auf einmal diese knapp 17 Minuten vorbei waren, dass das 17 Minuten waren. Also ich gefühlt, ich war wirklich investiert in diesem Match und habe dann irgendwann auf die Uhr geguckt, oh, 16, über 16 Minuten schon. Wahnsinn, aber echt super Match, top.
Das Match hätten sie mal in den Opener packen sollen.
Ja, definitiv. Das wäre der richtige Opener gewesen, ja. So, Opener und Main Event sind hier immer wichtig und das Match von Hardy hätte auch einfach so mittendrin irgendwo sein können.
Naja, eben.
Zum Bier
Ja,
holen.
genau. Ja, ja, dann also hier ABC neue Tag Team Champions. Werden wir mal schauen, wer dann die nächsten Herausforderer werden. Vielleicht nochmal ein Rückmatch gegen The System, aber ich glaube jetzt nicht, dass das ein ständiges Titel hin und her gibt. Das wäre nicht gut. Ja, dann sehen wir Gia Miller, die Backstage Mike Bailey zu Gast hat. Und die will natürlich wissen, was er so über sein großes Titelmatch heute vor seiner Heimkulisse, er kommt ja aus Montreal, so denkt. Und Mike ist so fokussiert, dass er seine Ansprache in die Kamera an Mustafa auf Französisch hält, aber man durchaus versteht, was er meint. Na, also essentiell meint er halt, ja, ich werde heute Abend meine Leute hier nicht enttäuschen und werde neuer Champion werden.
Genau.
Gut. Als nächstes sehen wir dann einen schönen Hossfight. Also zwei große Kerle gegeneinander. Jake Something gegen Mike Santana. Das Match beginnt dann auch als klassisches Match zweier Muskelpakete, wenn ich es jetzt mal so sage, oder größerer Leute. So übermuskulös ist ja ein Mike Santana jetzt im Moment noch nicht. Dann, ja, man will erstmal feststellen, wer der Stärkere ist. Jake gewinnt diesen Vergleich. Und dann fangen die beiden aber durchaus an, über und zwischen den Seilen hindurch zu hüpfen. Und da merkt man, dass das durchaus, dass die beiden auch andere Skills haben. Na? Ja, es gibt dann eine längere Dominanzphase von Jake. Und danach geht das Gewimse dann wieder los und am Ende siegt dann Mike Santana doch recht überraschend mit den Spin the Block, mit der Lariat und sackt den Sieg ein, ja. Die kam dann doch etwas überraschend plötzlich, muss man
Ja,
sagen.
das stimmt. Das war dann plötzlich das Ende, aber auch wieder ein sehr gutes Match. Und schöner Kontrast zu dem anderen Match. Doch, also hier war die Reihenfolge eine sehr, sehr gute. Ja, also wenn man dann erst hatte man das schnelle Match, das war mal bei diesem auf die Fresse quasi. Ja, wie du schon sagtest, schön verwemst haben sie sich gegenseitig. Ja, und ich fand, da geht jetzt keiner so als als mit einem Schaden raus. Also das haben sie gut gemacht, dass beide sehr stark rübergekommen sind, beide gleichwertig rübergekommen sind, ja, und plötzlich war dann das Ende da, wie du schon sagtest, aus dem Nichts. Ja, aber auch Jack Something sah hier nicht super alt aus und dass er da jetzt größeren Schaden von genommen hat. Also gut gehandhabt, das Ganze, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also das war in Ordnung. Und wir gucken mal, wie Mike dieser Sieg jetzt hilft, wohin ihn da der Weg führt und was die Zukunft dann für Jake bereithält, weil da hatten wir ja schon zum Jahresanfang so das Gefühl, dass der vielleicht jetzt durchstarten könnte.
Ja, ich bin immer noch voll der Meinung, dass das sollte, weil er bringt eigentlich alles mit, was man dafür braucht. Ja, also er hat den Look, er hat die restlichen Fähigkeiten. Gut, er müsste vielleicht noch ein bisschen Promo-Work machen, aber ich sag mal, 2 von 3 Punkten sind auf jeden Fall schon voll erfüllt.
Naja, vielleicht hält man ihn jetzt sozusagen in der Warteschleife, falls dann wirklich mal größere Namen gen NXT abwandern, dass man ihn dann nachziehen kann in den Bereich. Ja, das war's dann von den beiden. Dann sehen wir einen kurzen Bericht über so eine Art, ja, ich glaube, das war ein Fan-Treffen, also TNA-Fans, die ihre ja hier Autogramme und so bekommen können. Ja, und das Ganze endet dann damit, dass Jordan Grace ein Maskottchen, war das vielleicht das von den Montreal Canadiens, von dem NHL-Team, weiß ich jetzt nicht. Also
sie hatte vorher einen Armdrücken-Wettbewerb damit.
Ja, genau.
Und das war eine Pressekonferenz, die vorher die TNA-Stars gehalten haben. Genau, und hinterher gab es noch so ein kleines Fanfest.
Genau. Ja, jedenfalls endete das Ganze damit, dass Jordan dann den Gegner beim Armdrücken dann anschließend noch durch den Tisch gepowerbombt hat. Ja. Der Tisch dabei leider nicht kaputt ging.
Das sah ziemlich schmerzhaft aus.
Ja. Naja, aber in so einem dicken Maskottchenkostüm ist man ja vielleicht auch ein bisschen gepolstert.
Das will ich hoffen, weil sonst steckt man die erste Powerbomb in sein Leben ein und dann gleich sowas.
Naja, wer weiß, wer da drin steckt. Ne? Vielleicht ja, war das ja jemand, der sowas Bindiert durchaus ist. Auch halten ja. kann. Ja, genau. Ja, dann sehen wir noch eine Zusammenfassung zur Fehde zwischen den Rascals und der No Quarter Catch Crew. Haha, ich hab's geschafft.
Hey.
Ja, genau.
Runde Applaus für dich, Thorsten.
Yay, genau. Ja, das Match folgt dann direkt. Ist ein solider Six-Man-Tag, jetzt nichts Besonderes. Es geht immer wieder hin und her. Irgendwann finden sich Zack und Trey dann in Aufgabegriffen ihrer Gegner wieder und Wes muss den Tag für die Rascals retten. Und am Ende gewinnen die Treehouse-Jungs, also die Rascals-Sieger bei diesem Six-Man-Catch, ja.
Ja, war jetzt nicht überraschend. Ich meine, das hatten wir ja schon im Preview beide getippt, glaube ich. Ja, dass The Rascals gewinnen werden. Was mich ein bisschen überrascht war, dass Zachary Vance den Pin machen durchziehen durfte. Aber ich muss ja mal kurz, dieser Tavion Heights hat mir extrem gut gefallen. Und er hat ihm zwischendurch, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, der Tremigel war es, hat von ihm eine Clothesline verpasst bekommen, so mitten im Match. Die hat auch den Namen Clothesline verdient gehabt. Also der hat ihn ja wirklich... da ist ein LKW auf ihn zugefahren. ja, ich bin auch Riesenfan von Charlie Dempsey. Ich mag auch diesen Style, wie er wrestelt, diesen britischen, also finde ich super.
Naja, bei dem Vater kein Wunder, ne?
Das habe ich auch gedacht. Ich meine, das Wrestling-Talent ist nicht weit vom Stamm gefallen, muss man so sagen. War wirklich, also ist wirklich gut und ich mag auch wirklich, wie er wrestelt. Also das ist definitiv, von dem möchte ich gerne mehr sehen und ich glaube, was mir noch aufgefallen ist, vielleicht habe ich mir das auch eingebildet, aber dieser Miles Bourne, der war ja, glaube ich, nur einmal gefühlt für 30 Sekunden drin, da habe ich mich gefreut, ob der nur verletzt war, weil den haben sie eigentlich die ganze Zeit schön draußen gehalten. Eigentlich war ja immer nur Charlie Dempsey und Tavion Heights von der No-Quarter, jetzt fange ich auch schon an, No-Quarter-Catch-Crew im Ring. Ja, aber wie du schon sagtest, solide Six-Man und auch wieder ein gutes Match. Ja,
und am meisten Reaktionen hatte ich so das Gefühl, war immer dann zu sehen, wenn eben Charlie Dempsey und Wes Lee im Ring waren. Und das deutet doch darauf hin, dass sie diese Auseinandersetzung vielleicht dann mit rüber zu NXT nehmen.
Ich denke ja. Also das war ja ganz oft so ein bisschen das Duell zwischen Wes Lee und Charlie Dempsey. so eins gegen eins. Oder ich bin dann die legalen Leute im Ring, aber ja, die, gut, die haben dann auch. Aber man hat es wieder gesehen, die Rascals zusammen machen schon Spaß, muss ich sagen.
Definitiv, auf jeden Fall. Ja, nach dem Match sehen wir dann den Rückblick und die Zusammenfassung der Fehde zwischen AJ Francis und PCO. Denn es ist jetzt Zeit, der Montreal Street Fight for the TNA Digital Media and the International Heavyweight Championship steht an. AJ Francis mit Rich Swann und seinen Homies an der Seite gegen eben PCO. Doch der gute AJ, warte mal kurz, ich muss hier meine Zusammenfassung mal ein bisschen nach oben scrollen. Dann sehe ich nämlich alles in einem Bildschirm. So, also der gute AJ erklärt uns beim Entrance noch, dass das Match leider ausfallen müsse. Denn man habe sich im Vorwege schon um PCO gekümmert. Und er kann das auch durch Aufnahmen belegen, die er dann einspielen lässt. So, und wir sehen aber am Ende der Aufnahmen hinter dem Trio so eine Tür. Da ist so ein Sichtfenster in der Tür eingelassen und durch die guckt eine komische Person mit Hut durch. Das ist aber jetzt nicht zu erkennen, wer das war. Mhm. AJ erklärt auf jeden Fall so, da mein Gegner ja jetzt nicht antreten kann, hier, Referee, komm mal in den Ring und erklär mich mal zum Sieger. Doch, es kommt nicht ein Referee, das Licht geht aus und es taucht die besagte Person, nämlich, wie wir erfahren haben, heißt der gute Herr Destro, taucht auf der Entrance Stage auf, hat die Reanimationscrew von PCO dabei und ein Sarg, der wird geöffnet und oben von der Hallendecke wird der Leichnam von PCO herabgelassen, in den Sarg gelegt und dann passiert das Übliche, es gibt Stromstöße und PCO ist alive und kann doch am Match teilnehmen. Ja, dann hat übrigens hat PCO seinen eigenen Ring-Announcer, der ihn nämlich auf Französisch ansagt, also das war die einzige Person an diesem Abend, die nicht von Jay Chang angesagt wurde. Na, das ist mir auch noch aufgefallen. Naja, jedenfalls AJ Francis ist dann angemessen schockiert. Also der kriegt große Glubschaugen, als er PCO dann doch zum Ring kommen sieht. Und bekommt dann direkt von diesem auch Saures. Rich greift irgendwann im Match dann ein. Dem ergeht es aber auch nicht sehr viel besser. Schlussendlich kann er aber PCO etwas ablenken und AJ sich ein bisschen den Vorteil sichern. Es werden Tische aufgebaut, Stühle, Mülltonnen werden in den Ring geschmissen. AJ macht sich damit über PCO her. Irgendwann kann der dann aber AJ durch die Tische hauen oder will ihn durchhauen, was aber dann irgendwie nicht so klappt. So, schlussendlich fliegt dann aber AJ durch die Tische. Nun greifen dann die beiden Homies ein und da sieht man, der eine muss eine Wrestle-Ausbildung zumindest genossen haben, weil der doch durchaus heftig PCO mit einem Slam auf zwei Stühle hämmert, die draußen aufgestellt sind und zwar mit den Lehnen zueinander, also PCO mit dem Rücken genau auf diese Kante gehauen hat, was aua aussah. Mhm. Dann taucht Sami Callihan auf, wird von Rich abgefangen, bevor er Schaden anrichten kann. Dann taucht Rhino auf, macht sich über Rich her, inklusive Gore. PCO schmeißt dann AJ in den Ring, zeigt den PCO-Salt, was aber nur zum Nearfall reicht. Tombstone von AJ. Na? Und er zeigt dann noch so richtig schön das Undertaker-Pin-Verhalten, also die Hände auf den Bauch verschränkt und in die Kamera gucken und die Zunge rausstrecken. Aber PCO kommt raus. Und dann gibt es einen zweiten PCO-Salt und PCO gewinnt. Er ist damit TNA Digital Media und International Heavyweight Champion. Aber das Beste kommt nach dem Match. Steph Delander erscheint und macht PCO einen Antrag. Oh.
Ja, ich hatte ja am Freitag zu dir gesagt, dass ich auf das Match verzichten kann, aber ganz ehrlich, das ist eins meiner Geheimtipps des Abends. Gut, dass das zum Streetfight gemacht wurde. Das war für beide besser. Das war für alles besser, für das gesamte Match. dieser eine Homie von ihm, vom AJ Francis, dieser, der ihn da PCO auf die Schule geklatscht hat, das hat, ja, heißt, habe ich gesehen, Joshua Bishop. Also der war ja wirklich sehr beeindruckend. Vielleicht hat hier der ja mal die Möglichkeit, den unter Vertrag zu nehmen, weil ich fand, der war ja doch sehr, sehr beeindruckend. Ich weiß ja nicht, was er sonst kann, aber so der erste Eindruck war interessant. Und ja, wirklich gut gemacht, der ganze Aufbau. Und PCO, ja, PCO ist einfach PCO, macht PCO-Sachen, wird einfach, springt von Top Pros mit 56, fliegt da durch die Gegend, wird auf Stuhllehnen geklatscht und macht einfach so weiter, als wäre nichts gewesen. Der Typ ist einfach unglaublich. Und ich finde, er für seine 56 Jahre bewegt er sich auch noch wirklich agil. Also das muss man ja wirklich sagen. Es ist ja nicht so,
Ja.
dass er da teilweise durch den Ring schleicht und für das, was er schon in seiner Karriere einstecken musste, ist das echt verwunderlich. Ja, habe ich mega gefreut, dass er jetzt diese Digital Media Championship gewonnen hat. Das finde ich vollkommen in Ordnung, ihm diesen Gürtel zu geben. Ja, und das Ende war natürlich dann noch so die Sahne, ne, Entschuldigung, die
Die
Kirsche.
Kirsche auf der, die schwarze Kirsche auf der Sahnetorte.
So kann man es sagen, genau. Das war ja dann auch noch dazu. Und das war schön zu sehen. Und PCO macht es mit einem, unter großer Freude der Fans, sagt er ja zu ihr. Und ja, war definitiv ein sehr, sehr cooles Match. Das war auch wieder sowas, wo ich gedacht habe, wow, die Zeit verflog ja. Knapp 14 Minuten, ja, 13,5. 13,5 Minuten. Ja, war gut. War viel, 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 viel besser, als ich das im Vorfeld erwartet hätte.
Genau, und jetzt dürfen wir uns auf eine Unholy Wedding vorfreuen. Ne?
Ja, vielleicht sind ja Unholy Weddings, laufen ja vielleicht besser als normale Hochzeiten im Wrestling.
Ne? Man wird es sehen. Ja, ja, PCO ist ein harter Hund. Ich erinnere nur damals an das Match, wo er sich einfach mal die Schulter ausgekugelt hat und mit der ausgekugelten Schulter das Match noch gewonnen hat.
Ja,
Na,
das Typ ist
aber,
schon krass.
ja. Genau. Ja, was war er nicht schon alles? Er war Pirat, er war Mountie und jetzt ist er untotes Kunstwesen, das australischen Damen die Herzen stiehlt.
Das hatte ich heute noch bei Twitter so random angezeigt. Damals als Karl Ouellette, als Pirat in der ECW, als er Francine, als hieß sie Francine? Ja, Francine hieß sie, glaube ich, ne?
Francine, ja,
Ja.
die First Lady of ECW.
Und als er sie durch einen Tisch befördert hat vom obersten Turnbuckle.
Nein, ich erinnere mich, dass er bei der WWF damals Bret Hart mal seine Jacke geklaut hat. Und dann gab es,
Stimmt.
glaube ich, beim ersten In Your House Event gab es dann das große Match der beiden um die Jacke.
Stimmt, stimmt, stimmt. Ja gut, ne, das habe ich letztens auch noch einem Freund von mir erklärt, 90er Jahre Wrestling, da hat jeder so seine Rolle, seinen Job gehabt. Müllmann, böser Eishockeyspieler, Pirat, Indianer.
Du musst ja eigentlich nur den AEW zeigen und sagen, hier guck mal, so wie die Outrunners, so sahen die damals alle aus.
Die Outrunners, ja. Ach, sind die jetzt bei AEW? Ich kenne sie
Ja,
nur von.
sie treten da öfters an, ja.
Ja, ich kenne sie nur von NWA, deswegen. Ah, okay.
Ich kenne sie von OVW.
Die sind
Ja,
super.
ja.
Ich
Turbo
mag.
Floyd und Truth Magnum.
Turbo Floyd, ich mag dieses Gimmick. Also, das ist großartig.
Ja, gut, okay. Also, zurück zum Event. Denn jetzt steht der nächste Banger an. Und zwar Rückblick. Ich bin schon wieder eins zu weit. So, hier sind wir jetzt richtig. Zusammenfassung der Fehde zwischen Jordan Grace und Ash by Elegance. Und es ist ja bei TNA große Tradition, dass immer nochmal die Fehde zusammengefasst wird für das Match, was jetzt folgt. Und da haben wir nämlich die TNA Knockouts World Championship Jordan Grace gegen Ash by Elegance, die mit ihrem Personal Concierge zum Ring kommt, der natürlich der armen Jade wieder das Mikro klaut und Ash selber ankündigt. So, das Match fängt dann auch ganz normal an. Läuft so ein bisschen. Und dann sind wir kurz nach Matchbeginn, wird Rosemary gezeigt, die irgendwo mitten in den Fans sitzt und das Match beobachtet. Der Concierge greift dann während des Matches Jordan in die Beine, um sie abzulenken. Man sieht dann in einer anderen Kameraeinstellung, dass Rosemary sich so langsam auf den Weg macht. Na, also wir wissen ja, sie hat ja in den letzten Wochen immer mal wieder dem Concierge nachgestellt. Der wird aber derweil, weil der Ref auf Zack ist, der Halle verwiesen. So, Rosemary ist aber ziemlich schnell, ist dann noch während der Concierge noch am Ring rumargumentiert da, erschreckt diesen natürlich, zückt ein Messer und scheucht ihn backstage. So, also ich möchte mal ehrlich wissen, was, also wir werden den Concierge später nochmal sehen, in einem Backstage-Segment, aber ich möchte ehrlich mal wissen, wo sie damit hinwollen.
Ich bin auch gespannt, ja.
Na? Naja, im Ring geht es dann zwischen Ash und Jordan weiter. Das Match schwungt so hin und her, dann schafft Jordan mal einen Musclebuster, doch Ash kommt aus dem Cover raus. Es gibt einen heftigen Tornado DDT von Ash. Jordan kommt ebenfalls aus dem folgenden Cover raus. Dann ein Superplex von der Ringecke und ein Juggernaut Jackhammer, so wurde er von den Kommentatoren genannt.
Das war cool.
Ja, genau. Na, also sie ist halt sozusagen den Superplex vom Seil, hat Jordan Ash auf die Matte gehämmert, hat sie dann im Griff behalten und direkt in einen Juggernaut oder in einen Jackhammer halt fließend übergegangen. Ja?
Ich fand auch diese, ich weiß nicht, wie haben sie es genannt, Shades of Samoa cool. Also diese, was du gerade sagtest, der Muscle Buster
Ja.
von Samoa Joe.
Na, der
Und
kommt noch.
ach, der kommt noch.
Ja,
Aha,
der kommt
okay.
noch. Nee,
Entschuldigung, ich
genau.
will dir nichts vorwegnehmen.
Nee, alles gut, alles gut. Ja, Jordan zeigt nun einen Stundog-Millionär, will anschließend einen Juggernaut-Driver zeigen. Der wird aber von Ash einfach mal mit einem Canadian Destroyer gekontert. Ne? So, dann kriegt Jordan, bekommt anschließend einen Senton, beim Senton, bei einer Sentenbomb von Ash die Knie hoch. Dann zeigt Ash ein Slice Bread von der Ringecke, auch heftig. Doch auch das reicht nicht. Genau, ich glaube, den Juggernaut, den Muscle Buster hatte ich mir gar nicht aufgeschrieben. Aber gut. Dann will die Herausforderin eine Boston Crab ansetzen, findet sich dann aber in einem Sleeper Hold wieder. Man merkt dann so langsam, so, jetzt kommen die Einschläge kommen langsam näher, das Match geht dem Ende entgegen. Und nach einer Powerbomb und einem nun erfolgreichen Juggernaut-Driver verteidigt dann Jordan den Titel und bleibt Knockouts World Champion. Aber Ash hat gezeigt, sie kann's.
Ja, definitiv. Also, ich hatte ja auch meine Zweifel, aber sie hat diese Zweifel weggewischt. Ich habe das ja vorhin schon im Vorfeld zu dir gesagt. Sie hat ja wirklich sich gut verkauft in dem Match, hat gute Matchleistung gezeigt. Also, Hut ab. Hätte ich so nicht zugetraut. Und ja, es war wirklich ein sehr hart geführtes Match teilweise. Also, sie haben sich es richtig gegeben. Aber war auch echt wieder gut. Und ja, ich freue mich. Ich hatte ja sowieso auf Jordan getippt, dass sie den Titel behält, aber ich freue mich, dass es auch so gekommen ist, denn ich sehe sie da im Moment als auf jeden Fall großes Aushängeschild für TNA. Und jetzt müssen wir schauen, wie es weitergeht, wer denn ihre nächsten Gegnerinnen werden, weil so langsam könnten mal neue auftauchen, weil so langsam wird es eng. Also, das Feld der Gegner lichtet sich immer mehr.
Ja, wir werden jetzt ja später in der Show noch sehen, wie es zumindest jetzt kommende Woche bei der normalen Weekly weitergeht. Das würde ja schon enthüllt. Ja, als nächstes sehen wir aber erstmal den Rückblick auf die Fehde zwischen Mustafa Ali und Mike Bailey. Ein untrügliches Zeichen, denn die TNA X-Division Championship steht jetzt auf dem Spiel und Mustafa Ali wird dann währenddessen auch gezeigt, wie er an der Halle ankommt. So mit seiner ganzen mit seinem Secret Service. Und da ist auch wieder zumindest einer der beiden Typen mit dem Vermummten, mit dem Schlagstock und dem Sturmhelm auf. Na, weil der andere war ja Mustafa selber, also hat er jetzt von denen nur noch einen an der Seite. Naja, beim Entrance sehen wir dann, dass Mikes Ehefrau, Veda Scott, man kennt sie zum Beispiel als Kommentatoren bei Wrestling Revolver, in der ersten Reihe sitzt. Es gibt natürlich, als Mike dann bei seinem Entrance vorbeikommt, noch einen Glücksbussi. Ne, noch vor der Vorstellung gibt es ein lautes Speedball-Speedball-Chants. Also hier ist die Crowd dann mal wieder mit involviert. Ja, zunächst ist dann Mike auch am Drücker. Doch Mustafa kann immer wieder zeigen, dass er auch was auf dem Kasten hat und sich reinkämpfen. Campaign Singh, also der Wahlkampfmanager von Mustafa und der Secret Service beobachten alles genauestens. Direkt vor ihnen kann Mike dann mit waghalsigen Aktionen den Champ zu Boden bringen. Als Belohnung holt er sich einen weiteren Kuss ab bei Veda. Ne? Und feine Chance in Richtung des Champions von den Fans. Also er hat ja gute Leistungen gezeigt, das muss man ja sagen. Zwar setzt Mike den Champion dann immer wieder mit seinen Kicks zu, doch Mustafa kann sich immer wieder wirkungsvoll wehren. Es gibt eine Shooting Star Press von der Ringecke, bringt Mike aber nicht den Sieg. Dann gibt es eine Spanish Fly nach draußen, mit der Mike einfach mal nicht nur den Champion, sondern auch die gesamten Secret Service nebst Kampagnenmanager abräumt, die dann auch irgendwie einfach nur noch tot da liegen. Erstmal. Ja, das Match läuft, als beide dann wieder im Ring sind, wieder ausgeglichen. Man sieht beide Kontrahenten aber die Erschöpfung an. Also das Match ging dann auch schon eine ganze Zeit. Der Ref sieht, als Mustafa bei einem Pin-Versuch die Beine auf dem Seil hat, also weigert sich dann bis 3 zu zählen. Man merkt, dass es der Entscheidung entgegengeht, beide Männer aber den finalen Pin noch nicht setzen können. Dann gibt es eine irre Super Poison Runner von der Ringecke gegen Mustafa. Es setzt die Ultima Weapon, also den Finisher von Mike Bailey. Mike jubelt über den vermeintlichen erfolgreichen Pin schon, doch der Ref muss ihn erstmal erklären, dass Mustafa das Bein auf dem Seil hatte. Der Ref geht dann durch einen verunglückten Kick von Mike K.O. Der Secret Service nutzt den Umstand aus, um sich einzumischen. Doch erst Campaign Singh und mit dem Gürtel kann dann Mike von den Beinen holen. Es gibt ein 450 von Mustafa gegen Mike, dann noch einen zweiten. Und gerade als der Ref das Cover durchzählen will, wird er von dem maskierten Security-Mann von Mustafa rausgezogen. Und alle fragen sich, was ist das? Der turnt gegen seinen Boss und demaskiert sich dann direkt und dann steckt unter der Maske oder unter der Vermummung in dem Fall er Trent Seven. Hat sich also als Maulwurf in den Secret Service von Mustafa Ali eingeschlichen. Ja, es gibt dann, ja, der Ref ist ja K.O. Ne? Und Mustafa sagt, hey, hier, Ersatzref, kommt raus. Und das ist niemand anderes als Earl Hebner, der damals 1997 der entscheidende Referee bei dem großen Montreal Screwjob zwischen Bret Hart und Shawn Michaels bei der Survivor Series war. Und es sieht auch zuerst aus, dass er hier dann wieder im Sinne des Heels entscheidet. Denn Mustafa nimmt Mike auch noch in den Sharpshooter. Doch dann meldet sich das Gewissen von Earl und er verweigert das Match zu beenden. Es gibt noch You Screwed Brett Chance, als er reinkommt. Nicht? Ja, dann holt Mustafa sich einen Stuhl, landet aber selbst im Sharpshooter und klopft ab. Mike Bailey, neuer X-Division Champion.
Ja, es ist ja wunderbar. Wunder, 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 wunderbar. Ich wünsche es mir seit über einem Jahr, dass Mike Bailey wieder X-Division Champion ist und da haben wir es. Ja, aber mal von vorne, es war natürlich, was ich gestern Abend beobachtet hatte, war, dass Mike Bailey sich natürlich auf seine Schnelligkeit konzentriert hat und Mustafa Ali doch sehr viel harte Aktionen gegen ihn gezeigt hat. Das war quasi Schnelligkeit gegen Härte. Ja, ein wirklich großartiges Match von beiden und gute Chemie zusammen hat mir wirklich gut gefallen. Und teilweise waren ja auch wirklich spektakuläre Aktionen dabei. Dann die Storytelling war auch gut mit dem eingeschleuchten Maulwurf im Secret Service. Earl Hebner, der unter lauten Newsgroup-Bats rufen in den Ring kommt und man denkt, oha, wird er es wieder tun wie Jahre zuvor. Und ja, wie du schon sagtest, das Gewissen hat sich dann entschieden. Er hat richtig gehandelt. Mike Bailey konnte im Sharpshooter das Match gewinnen. Also sehr viel Wrestling-History hier in diesem Match verarbeitet. An diesem Montreal halt, an diesem wirklichen historischen Ort. Und ich freue mich riesig. Bin gespannt, was jetzt mit Mike Bailey, was sie jetzt vorhaben. Also ich hoffe schon, dass jetzt noch ein bisschen auch mal sein Charakter ein bisschen in den Vordergrund gestellt wird, dass man daran ein bisschen arbeitet und nicht einfach wieder sagt, wir machen das jetzt und geben ihm einfach nur eine Anzahl von Matches, die er gewinnt. Das war übrigens auch was ich teilweise im Forum gelesen hatte unter dem Beitrag, dem Showbericht, und dass sich das einige Leser von uns auch wünschen. Und dem kann ich nur ganz klar zustimmen. Ich hoffe es auch, dass man ihm einfach nicht nur eine stumpfe Matchreihe gibt, er jetzt ein Jahr lang wieder den Titel verteidigt und sonst nichts macht, so ein bisschen Geschichte sollte auch mit dabei sein. Deswegen, ich fand auch übrigens dieses Video, was die Fehde zwischen den beiden zusammen gefasst hat, auch wirklich, wirklich gut. Also das war echt stark, auch von der Musik her, von der musikalischen Untermalung her, fand ich das richtig gut, auch dieses von Mustafa Ali, ich werde deinen Traum in deiner Heimat zerstören, und hat mir gefallen. Also super Match, hat Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Was mich am Ende ein bisschen gewundert hat, war, dass Vader nicht noch in den Ring gekommen ist und mit ihrem Mann gefeiert hat.
Tja.
Wenn sie da nun schon in der direkt vorne anstand, ne? Weil bis auf die beiden Male, wo die beiden Bussis ausgetauscht haben, hast du sie auch nicht weiter eingeblendet bekommen. Ne? Naja, ist halt so. Ja, also nächster neuer Champion. Ne? Und wir werden hier nichts großartig ich sag jetzt mal Überraschendes erzählen. Es gab mehr Titelwechsel als Titelverteidigung bei diesem Event.
Ja.
Das nur mal so als Info. Naja, als nächstes sehen wir dann Backstage Santino Marella. Der hat sich augenscheinlich dieses Match auf dem Video, also auf dem Bildschirm angeguckt. Ist höchst erfreut ob des Sieges von Mike Bailey. Wir wissen ja, dass er mit Mustafa und seiner Wahlkampagnengeschichte auch nicht wirklich glücklich war. Ne? Und dem ja zuletzt auch merklich die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, ey, wenn du hier irgendwelche fiese Matenten zeigst, wirst du nicht nur den Titel los, sondern auch gefeuert. Gut, also zumindest die Niederlage sichert, dass wir Mustafa weiter bei TNA behalten, was ich sehr begrüße. Jedenfalls Santino ist dann da und dann kommt plötzlich der Personal Concierge dazu, der sich natürlich in seiner bekannt lauthalsigen Art über Ashes Niederlage aufregt. Und dann plötzlich aber ganz kleinlaut wird, als sich die große Pranke von Hammerstone auf seine Schulter legt. Ja. Er reißt dann nur die Augen auf und guckt und macht nur so.
Ja, da wäre ich aber auch nervös.
Ja, da würde ich auch ruhig sein. Ne? Besser ist das. Naja, Hammerstone ist dann eben auch nicht glücklich darüber und meint, er wäre unfair behandelt worden. Und Santino ist natürlich unser aller Lieblings-DOA und auf Zack. Und er sagt, du bist mit dem Match-Ausgang nicht einverstanden. Du bist mit dem Match-Ausgang nicht einverstanden. Ihr wolltet beide zweite Chancen, was Hammerstone und der Concierge schon auch bejahen. Ja, klasse. Nächste Woche. Ash by Elegance und Hammerstone gegen Jordan Grace und Eric Young. Entschuldigung, mein Fehler. Na, so. Ja, der Concierge ist dann richtig begeistert. Ja, oh, das ist ja geil. Und will dann gleich hier Hammerstone auch begeistern. Der guckt aber nur komisch und geht weg.
Ja, genau.
So, jetzt sehe ich hier, fängt es gerade ein bisschen an zu regnen. Ich habe zwar alle Fenster aufgekippt, aber das müsste noch gehen. So doll ist es noch nicht, aber es kann sein, dass ich dann zwischendurch mal kurz Fenster zumachen muss. Aber wir ziehen jetzt erstmal weiter durch.
Genau.
Ja, es gibt dann, weil so viel haben wir jetzt auch nicht mehr, nämlich eigentlich nur
Ja.
heute Main Event. Es werden dann nächste Specials und Tapings angekündigt. Ja, und dann eben die Zusammenfassung der Fehde, die zum Main Event führt, zum Six-Man Elimination Match um den World Title. Und selbiges steht dann auch an. Beim Entrance von Joe Hendry geht die Crowd steil. Sogar Joe Hendry Cosplayer sind am Start. So drei Typen, die sich wirklich so das Joe Hendry Hemd angezogen und eine blonde Perücke aufgesetzt haben.
Ja.
Das war es. Naja, Moose versucht, also Moose kommt dann auch zum Ring und wir haben ja schon vorher gesagt, System war so komplett Red, White and Blue gestylt. Und Moose hat einen Cowboy-Hut auf, der ihm fast über die Augen rutscht. Und sah zumindest, was ich für meine Meinung aus, hätte es nicht gebraucht. Naja.
Moose sah auch so ein bisschen aus wie, ich weiß nicht, ob dir der Film Idiocracy was sagt.
Ja, wie der
Wie der
Wrestling-Präsident.
Präsident
Der
Terry
Moment.
Moose als Präsident Camacho, der war ja so ähnlich.
Ja, Moment, Moment, Moment. Das, die Hemd-Zerreiß- oder die T-Shirt-Zerreiß-Szene, die Präsident Camacho in dem Film macht, die hat ja wohl Hulk Hogan
Oh Gott.
auf dem ne, als
Oh Gott.
Trump-Anheizer auf dem Parteitag der Republikaner gebracht. Oh
Also,
Mann, die.
ich hab ja Verwandtschaft in den USA und die haben mir dann geschrieben irgendwann und haben sich entschuldigt und sagt, jetzt musst du auch als Europäer echt komisch vorkommen. Oder ich sage, ja, das ist wirklich sehr. Ich stelle mir gerade vor, wenn hier irgendein Entertainer auf einem CDU-Parteitag sich hinstellt und sich
Ja,
das.
hatte ich gesagt, wenn Lodder auf dem CDU-Parteitag oder bei der SPD auftaucht.
Also, ei, ich meine, gut, der Präsident, der Trump ist schon eine Zumutung, aber das war. Und ich habe so zu mir gedacht, Hulk Hogan war früher mein Kindheitsheld, einer meiner Kindheitshelden, aber
Tja, da merkst du.
davon ist nichts mehr übergeblieben.
Ja, du merkst, Helden können tief fallen. Aber Hulk Hogan ist ja nicht Thema dieses Matches. Also gehen wir mal ganz schnell wieder zurück.
Ja.
Moose versucht dann eine Allianz mit Frankie Kazarian zu schließen. Doch die fünf Herausforderer gehen dann zunächst gemeinsam auf den Champion los. Immer wieder finden sich zwei Kontrahenten im Ring, dort gegeneinander zu arbeiten, während der Rest irgendwie so draußen meist verschnauft. Dann passieren aber auch ab und zu draußen Sachen, so wie ein Monster-Suplex von Joe gegen Moose. Es gibt ein Triple German von Josh gegen Frankie Kazarian und Nick Nemeth. Drei Slingshot-Cutter von Frankie Kazarian gegen unterschiedliche Gegner nacheinander. Und als erstes scheidet Steve Macklin aus. Er will gerade den KIA gegen Frankie zeigen, wird vom Moose mit dem Spear abgeräumt und kommt aus dem Cover nicht mehr raus.
Ja, das war, fand ich ein bisschen schade, dass Steve Macklin sich so, wie soll ich sagen, unspektakulär verabschiedet hat.
Ja, das, und erstaunlich, dass er der Erste war, der rausfliegt.
Ja,
Da hätte
ja,
ich ja
ja.
andere Kandidaten eher gesehen. Aber gut, ne, wir werden ja sehen, wo das dann noch hinführt. Und das fand ich jetzt ein bisschen gemein. Die Crowd singt Goodbye, dieses na na na
Ja,
na,
ja,
ne?
ja.
Und das fand ich gemein gegen Steve Macklin, weil er ist ein guter Wrestler, er hat ein geiles Gimmick,
Ja.
ne? Und naja, das hat er so nicht verdient.
Das fand ich auch
Naja,
genau.
und der hat sich dann auch bei den Fans mit einem doppelten Effe, also Mittelfinger, bedankt. Und das kann ich in dem Moment auch nachvollziehen. Dabei bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob das jetzt wirklich ob das jetzt in Charakter war oder ehrliche Meinung. Ne?
Wahrscheinlich vielleicht ein bisschen von beiden.
Das mag natürlich sein. Ja, die verbleibenden Männer prügeln dann sich erstmal in Richtung Stage alle fünf. Da es keinen Countout gibt, weil das hatten wir vergessen oder ich vergessen zu Anfang zu sagen, es war No DQ, No Countout. Na? Entscheidung muss im Ring fallen. Naja, können sie sich dann Zeit lassen. Frankie wird via Superkick von Nick von der Stage durch Tische geschickt. Moose nimmt die beiden Lümmel, Nick und Joe, gefühlt bei den Ohren, hat sie so im Schwitzkasten, einen links, einen rechts. und führt sie dann langsam zum Ring zurück. Unterwegs tritt er noch Josh Alexander beiseite. Dann hat er aber plötzlich nicht mehr Joe im Schwitzkasten, sondern steckt unter dem zweiten Arm dann plötzlich Josh. Ne? Joe schickt dann Moose mit einem Cutter auf die Matte. Das Cover scheitert aber ganz knapp. Joe räumt erstmal im Ring auf, doch Moose zeigt, dass er nicht umsonst Champion ist und wischt Joe mit einem Kick. Und dann gibt es eine Monster Lariat von Joe Hendry gegen Moose. Na, da hat er ihn mal richtig von den Beinen geholt. Es gibt die Standing Ovation gegen Moose. Joe schmeißt den Champion raus. Neuer Champion garantiert. Moose fliegt als Zweiter aus dem Match.
Ja, da habe ich mich erstmal richtig gefreut, weil ich wusste, wir kriegen einen neuen World Champion.
Ja, und natürlich wäre es unser Favorit noch dabei. Aber
Richtig.
dann gab es den Turn des Jahrhunderts, den Turn des Abends. Dann ist nämlich Joe mit Josh Alexander zugange und Josh haut Joe einfach mal ein Low Blow in die Klöten. C4 Spike und Joe Hendry ist raus.
Ja.
Und die Crowd turnt instant gegen den kanadischen Helden.
Ich war auch schockiert. Ich bin aber nicht gegen Josh Alexander geturnt, weil ich gedacht habe, ja, das ist genau das, was er braucht. Endlich wird der Mann wieder interessant sein. Und er hat es instant hinbekommen, interessant zu sein und diese Heel-Rolle anzunehmen, was ich bemerkenswert fand.
Ja, man muss mal gucken, wie es dann weitergeht. Also jetzt wird dann natürlich ein unvermeidliches Programm zwischen Joe Hendry und Josh Alexander sein.
Ja, also super geil. Finde ich gut. Also man hat ihn das erste Mal wieder, wo er interessant ist jetzt seit seiner Rückkehr. Und eigentlich seit Januar, ja. Klar, die Sache mit Hammerstone war interessant, aber wir haben ja auch gesagt letztens, was ist noch zu machen für ihn? Der Oberheel ist noch zu machen für ihn.
Genau, das ist das, was er jetzt noch nicht gemacht hatte. Ich glaube, solange ich jetzt TNA verfolge, habe ich ihn nie als Heel gesehen. Wenn man jetzt mal.
Bei The North war er, glaube ich, doch hier, oder?
Ja, aber da war er ja eher so der Schweigsame am Rande. Da
Okay.
war ja eher Ethan Page immer der Lautsprecher.
Ja gut, danach stimmt. Da war wirklich nicht so, wo er wirklich als Heel aufgetreten ist. Das stimmt.
Ja, gut. Die Crowd chantet jedenfalls Bullshit, Bullshit, ne? Als er halt den Tiefschlag ansetzt. Dann geht er danach, als der Pin durchgezählt wird, auch noch weiter auf Joe Hendry los. Ne? Ja, augenscheinlich ist Josh Alexander, wie sagt man so schön auf Englisch, er ist bereit, alles zu tun, was nötig ist. Everything that's necessary.
Ja.
Na? Naja, es gibt dann Assault-Chance gegen Josh. Na? Ja, dann passiert aber Folgendes. Es gibt ja noch einen Wanted Man und der haut Josh mit einem krachenden Superkick aus dem Match. Heißt also, die finale Paarung um die World Championship heißt Nick Nemeth gegen Frankie Kazarian.
Ja, Frankie Kazarian hat mich da überrascht. Und ich meine, er hat auch die ganze Zeit da im Tisch
Ja,
rumgeschlafen, ne?
eben, ne? Deshalb, ich habe in dem Moment erst mal gedacht, ist Frankie jetzt schon
Ja,
rausgeflogen?
ich war auch.
Muss ich jetzt noch mal im Match, weil ich hatte das in den Aufzeichnungen noch nicht mit drin. Und ich denke, oh Gott, muss jetzt das ganze Match irgendwie noch mal nachgucken, wo er da
Ja,
genau
ja.
rein will. Nee, aber dann war er da, versuchte in dem Moment mit dem Fade to Black abzustauben, doch Nick kommt raus. Auch ein Chicken Wing, also der Aufgabegriff von Frankie, bringt dem Heavy Metal Rebel nicht den Titel. Superkick von Nick, auch nur ein Nearfall. Und dann zieht Nick aber seinen Danger Zone, also den ehemaligen Zigzag, durch. Und das reicht zum Titelgewinn. Neuer World Champion ist der Wanted Man Nick Nemeth.
Ja, das war, wie ich dir vorhin sagte, ich kann mit Nick Nemeth als Champion gut leben, besser als mit Moose. Allerdings, jetzt so wie das Match gelaufen ist, also ich hatte ja Freitag schon gesagt, ich wünsche mir Joe Hendry. Eigentlich sollte man jetzt diesen Hype nutzen und ihn zum Champion machen. Nach dem Matchverlauf wäre meine andere Wahl Josh Alexander gewesen, weil ich finde, er turnt heel und das hätte man jetzt auch gleich dann mit dem Titel kombinieren können, weil das hätte jetzt wirklich Sinn ergeben. Und ich bin immer noch der Meinung, wie ich schon Freitag gesagt habe, ich kann mit Nick Demis als Champion leben. Allerdings finde ich, dass der Zeitpunkt hätte früher sein sollen, als er sich den Titel sichert, dass der Titel damals, der Zeitpunkt damals verpasst worden ist. Jetzt ist das eigentlich zu spät für mich, finde ich, weil jetzt finde ich nicht, dass er jetzt den Titel brauchen würde oder jetzt noch so viel Momentum hatte, dass er World Champion sein sollte. Aber okay, ist natürlich ein Name, kann man machen. Ja, allerdings hätte ich mir jetzt dann Josh Alexander als dominanten Heel-Champion gewünscht. Den man eigentlich immer schon im Moose gesehen hat, aber ja, Moose ist halt Moose. Ich hoffe, der ist jetzt auch erstmal weg aus der World Title, aus dem World Title Picture, um das so zu sagen. Ja, aber auch wieder sehr gutes Multi-Man-Match, muss ich sagen. Fand ich immer gut. Die haben sich immer so, keiner stand dem anderen im Weg. Es waren immer nur ein paar Leute im Ring. Das wurde jetzt halt auch wirklich gut durchgewechselt. Und ich hatte das gleiche Problem wie du. Ich habe ja auch die Zeit mitgestoppt und habe dann immer auch die jeweils etappenmäßig dann, wenn die rausgeflogen sind, um dann den Bericht reinzuschreiben, wann wer wen eliminiert hat. Und ich saß da auch und habe gedacht, Mist, ich muss mir das Match gleich nochmal angucken, weil ich nicht mitbekommen habe, dass Frankie Kazarian raus ist. Und auf einmal, ach Moment, der liegt ja noch vorne im Tisch.
Eben genau, ne? Ja, nach dem Matchende kommt dann natürlich wenig überraschend Nick Swoda Ryan zum Ring, feiert. Dann tauchen auch noch Jordan Grace, ABC, PCO und dessen Verlobte Steph DeLander auf. Und ja, dann geht die Show damit auch off-air.
Aber Mike Bailey haben sie nicht Bescheid gesagt.
Nö, nur der war. Vielleicht haben sie sich gedacht, naja, Nick sollte jetzt das Spotlight haben. Und wenn wir jetzt den Hometown Hero jetzt rausschicken, der auch einen großen Sieg hat, das steht vielleicht das Licht ein bisschen. Und Mike, er hat bestimmt Backstage mit seiner Frau gefeiert.
Bestimmt, ja.
Ja, das war Slammiversary 2024, die von der Crowd her größte Show der letzten 10 plus Jahre. Und von der Matchcard, wie du sagst, auch das, was zumindest seit dem Wechsel von zurück von Impact zu TNA, also das, was jetzt in diesem Jahr bisher alles gelaufen ist, die beste Show.
Absolut mit Abstand, ja. Wir hatten es ja schon Freitag gemutmaßt, dass diese Card Potenzial hat, dass natürlich aber auch ein, zwei Filler-Matches drauf waren und ich habe jetzt kein Match gehabt, bis vielleicht auf den Opener, ich meine, so ein Match Hardy hätte man vielleicht auch noch in die Pre-Show machen können. Ja, das wäre natürlich noch eine Möglichkeit gewesen. Aber gut, lassen wir das jetzt mal das Match sein. Jedes Match hat wirklich überzeugt. Jedes Match war gut. Und dann besonders die drei Hauptmatches. Ja, und dann auch noch mal so überraschende Dinger dabei, wie AJ Francis gegen PCO, was plötzlich echt gut war.
Oder das Damen-Knockouts-Titel-Match.
Ja, das war auch echt gut, ja. Nein, aber wirklich, ich habe gestern so im Scherz gesagt, der beste TNA-Pay-Per-View seit 15 Jahren, seit 2009, kurz vor der Hogan-Ära. Aber ich zähle ihn wirklich zu einem der Top-Pay-Per-Views von TNA, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das war wirklich eine bockstarke Show, die sie abgeliefert haben. Du hast auch gemerkt, dass alle wirklich Lust hatten, dass sie auch wahrscheinlich richtig Motivation rausgezogen haben, dass plötzlich mal wieder 4.000 Leute da waren. Und ja, alle hatten Bock, alle haben sich voll reingehängt. Es hat wirklich Spaß gemacht, dem zuzusehen, wie alle so gut an einer Sache arbeiten. Und definitiv bisher die Show des Jahres. Ja, da wird jetzt jede Show, die kommt, wird sich mit dieser Show messen müssen. So viel ist klar. Und was mich besonders überrascht hat, ist mittlerweile ist es mir ja schon so gewohnt, dass man bei Großveranstaltungen, dass irgendeiner von irgendeiner anderen Promotion wechselt und man ja irgendwelche Debüt feiert. Aber die Show ist tatsächlich wirklich ohne irgendein Debüt ausgekommen. Es ging einfach nur um die Stars, die bei TNA sind. Es ging einfach nur ums Wrestling. Auch was da zwischendurch an Promos war schön kurz gehalten. Es gab keine langen Pausen zwischen den Matches, also es kam wirklich Match, so kurze Proben oder ein Promo-Video, Match, Action, Match. Auch in den Matches selber waren keine großen ja, dass die Matches mal durchhingen oder so. Es war wirklich, passte zu jedem Match. Die Zeit war immer passend. Es war immer Action geboten. Ja, also wirklich ein sehr, 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 sehr gutes Event.
Ja, mit 3,5 Stunden auch okay noch, ne? Normal ist, bleibt ja TNA unter der 3-Stunden-Marke, aber dies ist einer der Big Four Pay-Per-View, da kann es dann vielleicht auch mal eine halbe Stunde länger gehen. Aber es nimmt bei weitem noch keine AEW-Maße aus, an. Ja, ist natürlich jetzt die Frage, wie kann man das Momentum jetzt weiternehmen? Und das Blöde daran ist ja, dass man dadurch, dass die Weeklies meist voraufgezeichnet sind, da eine Verzerrung drin hat, ne?
Naja,
Also
das.
jetzt nicht sehen kann, wenn jetzt die nächste Weekly kommt, kommende Woche, ob dann diese Crowd und dieser Event dann gleich einen Effekt hat.
Ja gut, die zeichnen ja jetzt tatsächlich, ich glaube sogar in der gleichen Halle wieder auf. Ich bin mal gespannt, wie viele Fans dann da sind. Ich hoffe, die Karten hatten für Slammiversary und die TV-Tapings Bestand.
Meinst du, so wie bei WWE mit SmackDown davor für 4.000 €?
Ja, das ist, ja, so
Ne?
teuer waren die Karten ja nicht. Also man spricht
Nee,
ja
nee,
von
nee.
13 kanadischen Dollar circa.
Oha, doch so
Also
viele.
die günstigsten, ne?
Ja.
Ja, und deswegen waren ja dann dementsprechend auch die Leute da, weil sie ein bisschen über den Preis geködert haben. Also Hard to Kill mit 1000 Zuschauern wird finanziell erfolgreicher sein. Da sind sie sich alle sicher. Aber trotzdem waren alle zufrieden, weil einfach auch fast 4000 Leute da waren. Und ja, solange man das finanziell verantworten kann, würde ich halt immer eine größere Crowd vorziehen, weil man hat es ja gesehen, das macht einfach mehr her. Das sieht einfach schon nach mehr aus. Und auch die einzelnen Talente haben es ja gedankt durch wirklich starke Leistungen.
Auf jeden Fall. Also eine durchaus sehr gut anzusehende Show. Keine Downzeiten. Jetzt mal der Opener, wie gesagt, ausgeklammert. Aber den hat man ja glücklicherweise ziemlich kurz gehalten.
Ja, ich sag mal so, ist der auch eher war jetzt nicht, wo ich gesagt hätte, boah, das hat mich hinterher voll gestört. Nein, auch gar nicht. Ne? Also auch
So
das.
wie ich es immer bezeichne, die Lebenszeit kriegt man nicht zurück, ne?
Genau, und das ist halt nicht passiert, zum Glück. Ja. Klar, man hätte es auch eine Weekly machen können. Wäre auch keiner böse gewesen, aber es hat jetzt auch nicht kein Problem gemacht, dass es dabei war. Und wie gesagt, von A bis Z fand ich einfach wirklich ein super, super Event. Und jeder, der nicht gesehen hat, sollte sich ihn auf jeden Fall einmal live anschauen, um das einfach alles mal ein bisschen mitzukriegen. Auch die Umsetzung, ja, die witzigen Spots im PCO-Match, die sie mit drin hatten. Dann im Exhibition-Title-Match, das Drama, was damit bei war. Dann hat es da plötzlich Earl Hebner mit dem Modular-Screwjob und so. Ich meine, ja, das Thema ist ausgelutscht bis ans Ende der Welt. Trotzdem fand ich es da sogar gar nicht unpassend und auch nicht so, dass ich sagen würde, auch oh, nicht schon wieder das. Ne? Also, ich meine. Das muss man ja sich alle 10 Jahre, alle jedes Jahr bringen.
Naja, das war jetzt halt deshalb, weil es auch wieder in Montreal stattgefunden hat.
Genau, und ich fand es jetzt auch nicht schlimm. Ne? Klar, jeder hat alles darüber gesagt. Es wurde 10.000 Mal darüber berichtet. Kann ich alles nachvollziehen, aber ich fand es in dem Fall jetzt überhaupt nicht störend oder schlimm, sondern eher dem Ganzen zuträglich. Und das hat das Ganze ja nochmal ein bisschen, ja, chaotischer gemacht.
Auf jeden Fall und dadurch nicht uninteressanter.
Eben.
Ja, also wir sind beide sehr zufrieden mit dem Event. Ja, ihr Fans könnt gerne mal in den im Forum oder auf der Startseite mal eure Meinung zu Slammiversary unter diesem Podcast posten und dann können wir dann bei der nächsten normalen Show da mal ein bisschen drüber sprechen. Und ja, dann würde ich dir jetzt so, da jetzt in den letzten 2 Tagen seit der Preview jetzt auch keine weiteren großen Ankündigungen dazugekommen sind, einmal die letzten Worte überlassen und verabschiede mich mit einem Ciao, ciao.
Ja, vielen Dank, Thorsten. Ich kann auch immer wiederholen, solltet ihr auch Slammiversary noch nicht gesehen haben, schaut es euch an. Also, ihr bekommt hier eine absolute Sehempfehlung. Und ja, ich bedanke mich, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Hoffen, ihr hattet Spaß daran, uns heute wieder mal zuzuhören. Wir hören uns dann demnächst hoffentlich bald wieder. Und davon gehen wir ganz stark aus. Und ab zum Abschluss wie immer, hört auch in die anderen Formate rein, schaut euch unsere News an der Startseite an, werdet Mitglied in unserem Forum und bleibt uns allen treu. Und damit wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.